Hirtensonntag wird der heutige Sonntag Misericordias Domini auch genannt. Und ganz sicher habt ihr schon mitbekommen, dass unser Gottesdienst heute ganz diesem Hirtenmotiv gewidmet ist. Angefangen beim Wochenspruch und Doreens Gedanken dazu, dann die Lieder, der Kinderteil, eben der Wochenpsalm und nun auch die Predigt. Das Hirtenmotiv, wie das der Schafe, passt auch so gut in die Jahreszeit. Osterlämmer springen auf der Wiese, die hoffentlich bald grünt und blüht und Futter bietet. Und der gute Hirte ist ja nicht nur der, der seinen Schafen ewiges Leben schenkt, wie wir im Wochenspruch gehört haben, sondern er selbst wurde ja das Lamm Gottes, das sein Leben schenkt. Wurde Passalamm und zugleich Sündenbock. Das haben wir uns Karfreitag vor Augen geführt. Aber passt das Hirtenmotiv wirklich so gut in die Osterzeit? Gehört doch zum Bild des guten Hirten, dass er immer nahe bei den Schafen ist, dass sie ihn kennen und er sie kennt, dass sie vertraut miteinander sind, dass die Schafe sich auf den Hirten verlassen können. Die Ostertexte der Bibel aber sind hier nicht gerade von ganz anderen Erfahrungen und Gefühlen geprägt. Irritation, nicht verstehen, Jesus nicht mehr so selbstverständlich um sich haben, loslassen lernen, was dann in der Himmelfahrt gipfelt. Und vielleicht lebt ja auch unter uns die ganze Bandbreite von Erfahrungen und Gefühlen zwischen Geborgenheit und Verlassenfühlen, zwischen Getragenwerden vom guten Hirten und selber laufen lernen und üben, zwischen den Herrn umklammern wollen und loslassen üben. Es gibt eine Adresse, wo all diese Spannung, all das, was uns mit uns auch unseren Gefühlen ausmacht, Raum hat, nämlich beim guten Hirten. Und so lade ich euch ein, dass wir diesem guten Hirten noch eine Runde über die Schulter schauen, indem wir den Psalm 23 auf uns wirken lassen. Im Wochenpsalm vorhin haben wir das schon einmal so miterleben dürfen. Und jetzt will ich euch meine Gedanken zu diesem Psalm, will euch da mitnehmen. Ich glaube, dieser Psalm ist ein Bibelwort für ruhige Augenblicke. Vermutlich hat David die Gedanken, die er hier ein Gebet werden lässt, ebenfalls in einer ruhigen Minute formuliert. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das muss nicht heißen, dass die äußeren Umstände bestens sind, ganz und gar nicht. Es kann auch heißen, mitten in aller Hast, mitten im Trubel des Lebens, vielleicht sogar mitten in den Sorgen des Lebens, hält David, halten wir inne, finden Ruhe bei Gott, erleben bei ihm Geborgenheit. Ich stelle mir vor, wie David auf einer Wiese sitzt, vielleicht auf einer Blume kaut und geborgen in einem tiefen Frieden, der nichts mit Weltvergessenheit zu tun hat, in Worte fasst, wie er das Leben mit seinem Gott empfindet. Und dann kommt dieser Psalm raus. Er beschreibt es mit Worten oder besser gesagt in Bildern, die ihm vertraut sind. Als gelernter Hirte fallen ihm diese Bilder ein, wenn er über Gott nachdenkt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Mir fällt auf, in diesem Psalm spricht nur einer, ein Schaf. Einer von sich und seinem Gott. Ist das Gegenüber des Hirten nicht die Herde? Kann man ein Schaf so einzeln rausnehmen? Auf romantischen Bildern kennen wir das, ne? Der Hirte da sitzt, ein Schaf so auf dem Schoß, und als wenn sie sich miteinander unterhalten, und die anderen Schafe, die fressen derweil, ne? Aber ist dieses Gebet nicht zu eng geführt, nur auf mich und meinen Gott bezogen? Kann ich so denken und beten, wenn rechts und links von mir Menschen nicht sagen können, mir mangelt nichts? Wie betet ein Mensch, der unter der Brücke lebt, diesen Psalm? Würde mich interessieren. Wie ein Mensch im Kriegsgebiet in Syrien? Oder ein Christ in Nordkorea oder ein Kind im Südsudan. Aber vielleicht ist es ja auch mal erlaubt und sogar ein wichtiger Gedanke, dass ich mir einmal darüber bewusst werde, was ich eigentlich habe an diesem meinem Gott. Aus welchem Reichtum ich schöpfen darf. Dieser Psalm enthält ja Bilder und Begriffe, die für ein gelingendes Leben wichtig sind. Vom gedeckten Tisch ist die Rede, von Heimat finden, wie auch von dem richtigen Weg, vom Guten, das mir zur Verfügung steht. Davon lebe ich, von all dem. Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, die dankbar diesen Psalm beten, obwohl sie Heimatlosigkeit erleben und nichts da ist, den Tisch zu decken. Und ich erlebe auch, dass ein gedeckter Tisch und ein wohliges Zuhause noch keine Garantie sind, dass Menschen dankbar und zufrieden sind. Leider. Darüber lohnt sich nachzudenken. Schließlich ist dieser Psalm in seinem Singular eine Einladung, uns eins zu machen. Uns eins zu machen. Eins im Beten dieser Worte und im Beten überhaupt. Eins in unserem Glauben und in unserem Leben. Und dann kann es passieren, dass der reich gedeckte Tisch auch Menschen neben mir satt machen hilft. Und dass wir zu Heimatgebern werden, weil wir ein sicheres Zuhause gefunden haben bei unserem guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gegen Ende seiner dreijährigen Wanderschaft gemeinsam mit seinen Jüngern hat Jesus diesen Jüngern einmal die Frage gestellt: Habt ihr je Mangel gehabt? Niemals, war die Antwort. Dabei hatten sie ganz sicher einiges entbehrt auf ihrer dreijährigen Reise. Vielleicht sogar gerade die beiden eben genannten Segenszeichen Heimat und ein gedeckter Tisch. Das alles war nicht selbstverständlich in diesen 3 Jahren. Aber die Jünger hatten offenbar die Erfahrung gemacht, dass wer Gott hat, leidet nicht Mangel. Selbst wenn manches fehlt. Wer Gott hat, findet Frieden und Geborgenheit, selbst wenn die Umstände dagegen sprechen. Das ist das Erste, was ich uns von diesem Psalm her wünsche. Gerade auch in unsere derzeitige Situation hinein. Wir Deutschen neigen ja von Natur aus schon zum Jammern, zum Sorgen und zum Rumkritteln, schauen auf das, was nicht ist, statt auf das, was ist. Und in diesen Zeiten glaube ich noch mal mehr. Ich wünsche uns, dass wir Gott als unseren guten Hirten entdecken, bei dem wir unabhängig der Umstände keinen Mangel leiden. Nicht, dass kein Wunsch mehr offen bliebe. Das wäre erstens langweilig und zweitens tut uns Menschen das gar nicht gut, wenn alle Wünsche erfüllt sind. Und momentan bleiben ja viele Wünsche offen. sondern ich wünsche uns, dass eine tiefe Zufriedenheit und Geborgenheit unser Leben bestimmt. Das ist mein erster Wunsch von diesem Psalm her. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich lade euch jetzt tatsächlich mal ein, eure Augen zu schließen, auch wenn es da ein schönes Bild gibt, eure Augen zu schließen und euch vor euer inneres Auge zu malen, wo ihr gerade grüne Aue und frisches Wasser erlebt. Also, wo ihr das Gefühl habt, gut versorgt zu sein, euch keine Sorgen machen zu müssen. Versucht es mal, euch so vor Augen zu malen. Gibt es sowas in eurem Leben gerade, wo euch keine Sorgen machen müsst? Gut versorgt. Wenn euch da tatsächlich gar nichts einfallen sollte, dann bittet mal euren guten Hirten darum, dass er euch die Augen öffnet und dass ihr entdeckt, was unter euren Sorgen und unter den oben aufliegenden Problemen an guter Weide und an Quelle verborgen liegt. Die Zusage, dass Gott einer ist, der auf grünen Auen und zum frischen Wasser führt, das darf auch zu einem Bittgebet werden, wenn wir uns ausgehungert oder ausgelaugt fühlen. Herr, führe mich auf saftige Weide und zu frischem Wasser. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Auch das darf unser Gebet sein. Auch als Schaf, nicht nur als Hirsch. Ich wünsche euch, dass ihr bei Gott immer wieder saftige Weide und frisches Wasser findet. Also genügend Futter für eure Seele, für euer Wohlergehen. Genügend Gutes zum Genießen und zum Weitergeben. Er erquickt meine Seele. Oder anders ausgedrückt, er stillt mein Verlangen. Er stillt mein Verlangen, das ist sicher einer der großen Stolpersteine in unseren Beziehungen und Gemeinschaften, dass wir nicht selten genau das einander abverlangen, unser Verlangen stillen, uns glücklich machen. Dabei kennen wir unser Verlangen bis in die tiefsten Tiefen selber kaum. Hier macht ein Mensch in der Gegenwart Gottes die Erfahrung, Gott kennt mich bis in die tiefsten Tiefen hinein. Und er will mein Verlangen stillen. Er erquickt meine Seele. Die Seele im Hebräischen, die Nefesh, ist das Organ unserer Bedürftigkeit, eigentlich die Kehle, wenn man es ganz wörtlich nimmt. Das Organ unserer Bedürftigkeit, unseres Lebenshungers, unseres Lebensdurstes. Und kein Mensch kann unser Verlangen in dieser Tiefe stillen. Das wäre eine absolute Überforderung. Wir selbst können das nicht. Auch Konsum kann das nicht. Und auch unser Ehepartner kann das nicht. Und wo wir das einander abverlangen, da überfordern wir einander und wir machen einander kaputt. Aber Gott kann das und Gott will das. Er will unseren Lebenshunger und unseren Lebensdurst stillen. Übrigens, wörtlich übersetzt heißt dieser Satz, er führt meine Seele zurück. Er führt meine Seele zurück oder er stellt meine Seele wieder her. Das zu hören, das klingt gut, wenn ich das Gefühl habe, ausgelaugt zu sein, mich verausgabt zu haben, vielleicht sogar beim Besänftigen meiner Lebensgier. Wenn ich mich bei der Hetze dem Leben hinterher selbst verloren habe, er führt meine Seele wieder zurück. Es geht weiter. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist ja auch so eine Herausforderung, den richtigen Weg finden. Manche Wege entstehen erst beim Gehen, heißt es in einem Lied. Oft vielleicht erst im Rückblick erkennen wir Gottes gute Führung. Auf der Wegstrecke selbst sind wir viel zu beschäftigt. Außerdem ermöglicht erst die Rückschau, verschiedene Bausteine, Wegmarkierungen und Weichenstellungen als zusammengehörig zu entdecken. Als Wegmarkierungen zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen. Dass Gott uns gut führt und unser Lebensweg von ihm begleitet wird, das darf unser tägliches Gebet sein. Allerdings glaube ich auch, dass Gottes Führung kein Automatismus ist, gegen den wir uns gar nicht zur Wehr setzen könnten. Gott leint uns nicht an. Schafe werden nicht an der Leine geführt. Manchmal werden sie angepflockt, wenn es keinen Hirten gibt. Aber das macht Gott nicht, bin ich überzeugt. Gott pflockt uns nicht an. Er verkleinert nicht unseren Lebensradius. Aber wenn dieser Gebetssatz Davids auch unserer Erfahrung und unserem Vertrauen entspricht, du führst mich auf rechter Straße, dann lohnt sich auch die Bitte an Weggabelungen, gerade an Weggabelungen, dass Gott uns den Weg zeigen möge. Weil Gott selbst unser Verlangen besser kennt als wir, deshalb weiß er auch, welcher Weg gut für uns ist und welcher Weg vielleicht auch nicht. Und auch der Nachsatz um seines Namens willen ist kein bloßes Anhängsel, sondern Programm. In seinem Namen, Jahwe, stellt Gott sich vor als der, der mitgeht, der mit uns gehen will und mit uns gehen wird. Gott ist Wegbegleiter. Und dazu passt dann auch das Nächste. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Spätestens hier wird deutlich, dass David keiner naiven Schäferromantik verfällt oder die raue Wirklichkeit verdrängt. Es gibt das finstere Tal und es gibt auch Unglück, auch mit Gott. Auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. So singen wir in einem Lied. Wieso sorgt sich der Beter nicht trotz des dunklen Tales und trotz Unglück? Die Antwort: Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Das ist genau das Programm Gottes, der Name Gottes. Ich bin mit dir. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Der Abstand zwischen Gott und dir ist immer nur der eines Gebetes. Das ist selbst dann so, wenn wir das ganz anders empfinden, wenn wir uns allein fühlen. Im Bild des 23. Psalms gesprochen, gilt es, eine gefährliche Wegstrecke zu meistern, einen Bergpass oder eine Schlucht oder einen Abhang, wo die Schafe gefährdet sein könnten, da wechselt der Hirte seine Position. Lief er bis eben vorn weg, vor der Herde her, so wechselt er die Position und geht hinter die Herde, um die Schafe sicherheitshalber im Blick zu haben. Allerdings zu dem Preis, dass die Schafe jetzt den Hirten nicht mehr sehen. Sie können ihm nicht mehr einfach folgen. Sie sehen ihn ja nicht mehr. Fühlen sich vielleicht sogar vom Hirten verlassen. Und das ausgerechnet, wenn es am schwierigsten ist. Aber dann hören sie das gleichmäßige Aufschlagen seines Stabes auf dem Boden. Klack, 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 klack. Das gibt ihnen Sicherheit. Dein Stecken und Stab trösten mich. Sie wissen, ohne ihn zu sehen, der Hirte ist noch da. Er hat uns nicht verlassen, sondern er hat uns und die Situation im Blick. Ich wünsche uns keine dunklen Täler, aber wir kennen sie ohnehin, in unterschiedlichen Tiefen und unterschiedlichen Dunkelheiten. Ich wünsche uns gerade dann das Vertrauen, er ist da, er geht mit. Und ich wünsche uns die Erfahrung solches Stabklopfens, kleine oder auch große Zeichen seiner Gegenwart, seiner Hilfe, seiner fürsorglichen Liebe, seiner Führung. Der nächste Vers hat es auch nochmal in sich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. An wen wird David hier gedacht haben? Er hatte Feinde. Mehrfach sogar war sein Leben bedroht durch Feinde. Da gab es Menschen, die ihm die Güte Gottes, den gedeckten Tisch, nicht gönnen. Auf diesem Hintergrund ist es ein äußerst starkes Bild, dass Gott selbst im Angesicht dieser Feinde den Tisch deckt. Wem Gott den Tisch deckt, dem kann keiner die Butter vom Brot nehmen. Ich hoffe, keiner von euch hat solche Feinde. Niemand von euch kriegt den Tisch streitig gemacht. Aber Feinde, die das Leben schwer machen wollen, lebensfeindliche Kräfte, die kennen wir und die lähmen den Appetit oder verderben den Appetit. Die gibt es in vielerlei Gestalt. Umstände, Situationen oder Menschen, die uns runterdrücken, uns die Freude rauben, wo einem der Bissen im Halse stecken bleibt. Wenn Gott uns angesichts solcher Lebensfeinde den Tisch deckt, dann meint das, mit Gott verliert das Lebensfeindliche seine Macht. Da können diese Feinde hinter uns lauern. Wenn Gott unseren Lebenstisch deckt, dann können sie uns den Appetit nicht verderben. Sie können uns nicht in die Suppe spucken. Aus diesem Bild spricht Gottes Bewahrung und unsererseits eine große Portion Gelassenheit. Ich möchte diesen Gedanken sogar noch weiterführen. Für mich heißt der gedeckte Tisch im Angesicht der Feinde auch, dass ich an diesem Tisch nichts verdrängen muss. Ich kann dem Feind ins Auge blicken. Nicht die Feinde bestimmen mit ihrer Bedrohlichkeit meinen Alltag, sondern der von Gott gedeckte Tisch. Meine Perspektive verändert sich an diesem Tisch, in der Gemeinschaft mit Gott, meinem guten Hirten. Und ich wage dieses Bild noch weiter auszulegen. Meint im Angesicht meiner Feinde am Ende, dass die Feinde sogar mit am Tisch sitzen? Sie kommen auf Augenhöhe im Angesicht meiner Feinde, sie werden zu Tischgenossen, die damit das Bedrohliche verlieren. Geschieht hier Versöhnung mit inneren und äußeren Feinden, mit inneren und äußeren Bedrohungen? Geht es hier um ein Annehmen der Situation und darüber Frieden finden? In der Seelsorge ist das ein wichtiger und hilfreicher Schritt, wenn es gelingt, schwere Erfahrungen ins Leben zu integrieren und nicht länger bekämpfen zu müssen. Aussöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte, vielleicht auch der eigenen Schuldgeschichte oder der eigenen Opfergeschichte. An Gottes reich gedecktem Tisch kann das möglich werden, weil zu den guten Gaben Gottes an diesem Tisch auch Heilung gehört. Vergebung, vergeben lernen, Versöhnung. Wenn das alles nicht Feind bleibt, sondern versöhnt mit am Tisch sitzt, den Gott uns deckt, dann schmeckt uns das Essen wieder. Mir gefällt dieses Bild. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieser letzte Vers nennt zwei Konstanten, das lebenslänglich Gute und Barmherzige und die bleibende Heimat, Lebensziele, wofür wir Menschen uns oft kaputt rackern und sie doch nicht erreichen. Manche Menschen sind ihr Leben lang auf der Suche und kommen nie an, finden weder Heimat noch Lebensglück. Bezeichnenderweise beschreibt David das Gute und die Barmherzigkeit Gottes nicht als etwas, dem er hinterherlaufen müsste. Nein, sie folgen ihm. Das, wonach wir uns sehnen, ist längst schon mit auf dem Weg. Denn so wie Gott mitgeht, so doch auch das Gute, das er für uns bereithält. Wer auf Gottes Wegen geht, dem sind seine Güte und Barmherzigkeit verlässliche Lebensbegleiter. Die liebende Zuwendung Gottes, die müssen wir uns nicht verdienen, nicht erarbeiten. Sie folgt uns. Und die andere Konstante ist eine Entscheidung, die David für sich trifft, für immer im Haus Gottes zu bleiben. Er gibt sich selbst lebenslänglich, freiwillig, weil es nichts Besseres und nichts Verlässlicheres gibt als das. Er wählt seine Heimat bei diesem Gott, hier und dort, in diesem und im ewigen Leben. Es ist etwas Wohltuendes, bei Gott zu Hause zu sein, eine Heimat zu haben, die nie verloren geht, die alle Zeitformen unseres Lebens umfängt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dieser gute Hirte mit seinem reich gedeckten Tisch möchte uns immer wieder mit Güte und Barmherzigkeit überraschen. Und er schenke uns, dass wir all das Gute, das wir bei ihm entdecken, genießen und miteinander teilen. Dass wir darüber dankbar und zufrieden werden und diesem guten Hirten folgen, bis wir sein ewiges Haus beziehen. Amen.